HR-Info. Himmel und Erde.
Heute mit Lothar Bauer-Ochse. Guten Morgen, einen schönen Sonntag wünsche ich Ihnen. Rund 400 Sportlerinnen und Sportler gehören zum deutschen Olympiateam bei den Spielen in Tokio. Und normalerweise wären auch Seelsorger der beiden großen christlichen Kirchen mit dabei. Denn so ein Großevent im Leistungssport strapaziert manchmal auch die seelischen Kräfte. In diesem Jahr fehlen die Seelsorger, genauso wie die Zuschauer. Wie die kirchlichen Mitarbeiter den AthletInnen trotzdem nahe bleiben und worin überhaupt ihre Aufgabe besteht, darüber berichten wir in einer Reportage hier in Himmel und Erde. Aber zunächst bleiben wir noch in Deutschland und schauen nach Offenbach. Hierzulande werden in diesem Jahr 1700 Jahre jüdisches Leben gefeiert. In Offenbach war das am vergangenen Donnerstag und Freitag Anlass für ein großes Festival mit Musik- und Kunstaktion. Und die Stadt hat zu diesem Anlass einen neuen digitalen Stadtplan ins Internet gestellt. Damit kann man mit dem Smartphone in der Hand historische Orte in der Innenstadt erkunden und Persönlichkeiten kennenlernen, die das jüdische Leben in Offenbach geprägt haben und prägen. HR-Inforeporterin Marie-Kathrin Fromm hat sich einige der Stationen dieses digitalen Stadtplans angesehen.
Die Spuren jüdischer Tradition kann man in Offenbach an vielen Stellen finden, sogar mitten in der Fußgängerzone. An der Seite eines großen Drogeriemarkts, wo ich es wirklich nicht erwartet hätte, erhebt sich eine große Wand aus rotem Sandstein mit zugemauerten Fenstern. Ein Blick in den digitalen Stadtplan verrät mir, diese Mauer war einmal die Ostwand mit Toraschrein der ehemaligen barocken Synagoge. Ich klicke einen Audiobeitrag an. Hier erklärt mir Student Tarek vom Theaterprojekt Meschugge.
Für viele OffenbacherInnen ist das nur ein Durchgang in die Stadt. Sie wissen gar nicht, was für eine Bedeutung dieser Ort hat. Tatsächlich war diesmal vor vielen Jahren ein sehr beliebter Ort. Ähnlich wie heute, aber auf eine andere Art und Weise. Im Gegensatz zu heute war es damals voll von kleinen jüdischen Geschäften hier. In ganz Offenbach natürlich bekannt und auch von den Nicht-JüdInnen besucht.
Die Straße hieß damals Große Judengasse, später dann Große Marktstraße. Aus der Synagoge wurde 1916 erst eine Markthalle, dann ein Kino, kann ich im Stadtführer nachlesen. Denn die Synagoge zog an einen neuen Ort, in die Goethestraße, in einen prachtvollen Kuppelbau, heutzutage bekannt als Kapitoltheater, sagt der Amtsleiter im Offenbacher Kulturmanagement, Ralf-Philipp Ziegler, der mich bei meiner Tour begleitet.
Es ist ein unglaublich großartiges Theater, von dem wir sehr glücklich sind, dass wir es haben. Aber wir wissen natürlich, dass es dieses Haus eben nicht als Theater geben würde, wenn eben nicht der Nationalsozialismus und der Holocaust die jüdische Gemeinde hier vertrieben und teils ermordet hatten. Und umso glücklicher bin ich darüber, dass es eben wirklich eine sehr lebhafte und positive Verbindung mit der jüdischen Gemeinde gibt und man eben wirklich von einer sehr guten Nachbarschaft sprechen kann, die einem das Herz dann auch wieder relativ leicht macht, in diesem Gebäude Kulturveranstaltungen zu organisieren.
Direkt gegenüber liegt heute die neue Synagoge. Aus dem großen runden Fenster mit dem Davidstern blickt man direkt auf die Kuppel des Kapitoltheaters. Neben diesen und vielen weiteren Orten kann man sich im digitalen Stadtplan auch Biografien und Fotos von Jüdinnen und Juden ansehen, die die Stadt geprägt haben, erklärt mir Britt Baumann, die Abteilungsleiterin im Kulturmanagement.
Denn wir haben hier in Offenbach auch wichtige Persönlichkeiten wie zum Beispiel Regina Jonas, die erste ordinierte Rabbinerin, oder aber auch Guggenheim, ein wichtiger Kunstmäzen und Sammler, mit dem auch das Klingspor-Museum sehr stark verbunden sind.
Der digitale Stadtplan soll in Zukunft noch größer werden, mit weiteren Orten und Persönlichkeiten, die das jüdische Leben in Offenbach geprägt haben und prägen.
Ein digitaler Stadtplan führt in Offenbach zu Orten jüdischen Lebens. Abrufen kann man den Stadtplan auf der Internetseite chai-of.de. Chai ist übrigens hebräisch und bedeutet Leben. Marie-Kathrin Fromm stellte uns diesen digitalen Stadtplan vor. Wenn in Israel ein Restaurant damit werben will, dass der Betrieb koscher ist, also dass nach den jüdischen Speisegeboten gekocht und gearbeitet wird, dann muss sich der Restaurantbesitzer regelmäßig kontrollieren lassen. Und das kostet Geld, viel Geld. Bislang darf nur das Oberrabbinat die Kontrolleure entsenden. Und das ist eine durchaus lukrative Einnahmequelle. Jetzt will die neue Regierung in Israel die Inspektionen teilweise privatisieren. Das sogenannte Koscher-Monopol soll gebrochen werden. Benjamin Hammer berichtet.
Drei hebräische Buchstaben haben in vielen israelischen Restaurants eine enorme Bedeutung. Kaf, Shin und Reish steht auf den Zertifikaten, die die Betreiber für alle sichtbar anbringen. Kaf, Shin und Reish ergeben zusammen das Wort Koscher. Das Zertifikat des israelischen Oberrabbinats bestätigt, dass das Restaurant den Kaschrut einhält, die strengen jüdischen Speisegesetze. Schweinefleisch oder Krustentiere sind tabu. Milchprodukte und Fleisch dürfen nicht zusammen zubereitet oder serviert werden. Es geht aber auch um Öffnungszeiten. Nach Anbruch des Schabbat am Freitagabend müssen die Restaurants schließen. Ob die Regeln eingehalten werden, darüber befindet der Maschgiach, der Aufseher. Bei vielen Restaurantbetreibern in Israel haben die Inspekteure keinen guten Ruf. Auch nicht bei diesem Kaffeebetreiber aus Jerusalem, der mit dem Fernsehkanal 13 sprach. Der Maschgiach ist so gut wie nie gekommen. Obwohl wir ihn bezahlt haben, haben wir keine Leistung dafür erhalten. Dann gab es auch immer irgendwelche komischen Extrawünsche. Wir sollten das Croissant zu einem Dreieck formen oder Gebäck mit Aufklebern versehen. Manchmal haben sie es uns ohne Grund schwer gemacht. Umgerechnet 1 Milliarde Euro setzen die Inspekteure des Oberrabbinats mit den Koscher-Zertifikaten pro Jahr um. Laut dem Israelischen Institut für Demokratie kostet das System die Israelis pro Kopf 125 Euro im Jahr. In einer Gesellschaft, in der die Mehrheit jüdisch ist und sich viele an die Speisegesetze halten, sei so ein System angebracht, heißt es aus dem Institut. Der Frust über die Inspekteure wächst aber. Teilweise ist von Willkür und Korruption die Rede. Und von den enormen Kosten für die Restaurants, wie dieser Betreiber in Tel Aviv schon vor Jahren gegenüber der ARD beklagte. Das Zertifikat muss 3-mal im Jahr erneuert werden. Das erste Zertifikat ist von Rosh Hashanah, dem Neujahrsfest, bis Pessach gültig. Dann gibt es das Zertifikat für die besonders koschere Pessachwoche. Allein für diese Pessachwoche kostet uns die Zertifizierung um die 2.500 Schekel. Umgerechnet 650 Euro für nur ein Restaurant. Die Zertifizierung durch das Oberrabbinat war jahrelang wie in Stein gemeißelt. Denn unter Ex-Premier Benjamin Netanyahu saßen die ultraorthodoxen Parteien in der Regierung und stützten Netanyahu trotz der Korruptionsanklage. Die neue Regierung, die sich Regierung des Wandels nennt, will das System nun ändern. In Zukunft sollen auch Privatunternehmen, flankiert von örtlichen Rabbinern, die Überprüfungen anbieten dürfen. Das bisherige System der Koscher-Zertifikate sei krank.
In Israel will die neue Regierung das sogenannte Koscher-Monopol aufheben. Bislang durfte nur das Oberrabbinat die teuren Zertifikate erteilen. Mit der angestrebten Privatisierung drohen der Behörde deutliche Einnahmeverluste. Der Protest formiert sich, wie unser Korrespondent Benjamin Hammer berichtete. In dieser Woche waren wieder mehrere 10.000 muslimische Gläubige auf Pilgerfahrt in Mekka. Auf der sogenannten Hadsch. Aber eben nur Zigtausende und nicht Millionen wie sonst. Schon zum 2. Mal findet die große muslimische Wallfahrt unter Corona-Bedingungen statt. Für die Pilger geht es darum, gemächlicher zu. Und die saudischen Behörden nutzen das, um ein paar Neuerungen auszuprobieren.
Im Innenhof der großen Moschee von Mekka herrscht eine fast beschauliche Atmosphäre. Wo normalerweise tausende Pilgerinnen und Pilger dicht gedrängt die Kaaba umrunden, sind nur ein paar hundert Menschen unterwegs. Selbst die Putzkolonnen haben genug Platz.
Wir reinigen das gesamte Areal in Schichten. Wegen Corona wischen wir den Boden 10-mal pro Tag mit einem Desinfektionsmittel.
Zum 2. Mal in Folge wurde die Zahl der Teilnehmenden wegen der Pandemie stark begrenzt. 2019 pilgerten noch rund 2,5 Millionen Gläubige aus aller Welt zum Hadsch, wie die Wallfahrt auf Arabisch heißt. In diesem Jahr sind es nur 60.000. Sie mussten außerdem bereits im Land weilen und durften nicht extra für das Ereignis einreisen, erklärt Abdel Fattah Mashad vom saudi-arabischen Hadsch-Ministerium. Zugelassen sei zudem nur Pilger, die mindestens die erste Corona-Impfdosis erhalten oder die bereits eine Infektion überstanden haben. Entspannt laufen die Pilger zur Arafat-Ebene, wo einer der Höhepunkte der Wallfahrt stattfindet. Labbaika, Labbaika, hier bin ich, o Allah, singen sie. Das Gebet am Berg der Barmherzigkeit, wie die felsige Anhöhe auch genannt wird, berührt die Pilger besonders. Der Überlieferung zufolge erhört Gott von allen muslimischen Bittgebeten, besonders jene, die hier gesprochen werden. Die ägyptische Pilgerin Rashasat findet den Hajj in diesem Jahr besonders schön. Das Coronavirus habe den Pilgerinnen und Pilgern im Grunde einen Gefallen getan, sagt sie und lächelt dabei. Die Zahl der Teilnehmer sei kleiner als sonst, sie hätte das genossen. Wa'il Mutir, der Direktor des Gesundheitsamtes von Mekka, erklärt, dass überall Mediziner bereitstünden, die sich sofort um jeden Corona-Verdachtsfall kümmern würden.
Die Betroffenen werden isoliert, getestet und nach ihren Kontaktpersonen befragt. Wenn sich eine Infektion bestätigt, wird die Person weiterhin isoliert oder in einer Klinik behandelt.
Angesichts der wenigen Teilnehmer arbeiten die Organisatoren nicht am Limit und probieren womöglich deshalb technische Neuerungen aus, wie zum Beispiel die kleinen Roboter, die kontaktlos Wasserflaschen verteilen, oder die elektronische Smart Card für Pilger.
Wir nutzen die Karte während des gesamten Aufenthalts. Beim Bustransport etwa oder beim Erreichen des Ortes, an dem die Pilger symbolisch den Teufel steinigen. Ja, sogar beim Betreten unserer Unterkünfte. Wer dort meine Karte sieht, kann mir innerhalb von Minuten mein Bett zeigen.
Sagt der ägyptische Pilger Ibrahim Siad und er findet die Karte prima.
Wir leben in einer digitalen Ära. Ich muss beim Hajj keine Angst mehr haben, dass ich meine Frau verliere oder die anderen Mitreisenden. Wer die Smartcard scannt, weiß sofort, wo wir hingehören.
Zum ersten Mal kommen in der großen Moschee von Mekka weibliche Sicherheitskräfte zum Einsatz. Die jungen Soldatinnen tragen Militäruniformen und beobachten die Pilgerströme, so wie Samar, die erzählt, dass ihre Familie sie zum Militärdienst ermuntert habe. Jetzt würde sie hier den Gästen Gottes dienen, also den Pilgerinnen und Pilgern, das erfülle sie mit Stolz.
Schon zum zweiten Mal. Die große muslimische Wallfahrt nach Mekka findet unter Corona-Bedingungen statt. Wie die Pilger das erleben, beschrieb uns Jürgen Striak.
HR Info. Himmel und Erde.
Am Freitag war die feierliche Eröffnung. Jetzt kämpfen bei den Olympischen Spielen in Tokio die Athletinnen und Athleten um Gold, Silber und Bronze. Mit dabei auch rund 400 Sportlerinnen und Sportler aus Deutschland. In früheren Jahren wurden die immer auch begleitet von Seelsorgern der evangelischen und der katholischen Kirche. Genauso wie die Zuschauer müssen aber bei diesen Spielen die Seelsorger zu Hause bleiben. Wie sie trotzdem versuchen, den SportlerInnen nahe zu sein und sie zu begleiten, das hat Eduard Hoffmann erkundet. Und er erinnert an die frühen Anfänge der Sportseelsorge.
In Verbindung mit der Männerarbeit der evangelischen Kirche in Deutschland beauftragen wir sie mit der seelsorgerlichen Betreuung der deutschen evangelischen Christen, die zu den Olympischen Spielen nach Helsinki reisen. Am 5. Mai 1952 erhält der Theologe Carl Zeiss den Auftrag, die bundesdeutsche Olympiamannschaft nach Finnland zu begleiten.
Eröffnung der 15. Olympischen Sommerspiele. Es regnete in Strömen, als die Sportjugend der Welt in das Stadion von Helsinki einzog.
Es sind die ersten Spiele für deutsche Sportler nach dem Krieg. Und auch für Carl Zeiss ist es Premiere. Der evangelische Theologe gilt als Pionier der Sportseelsorge in Deutschland. Einer seiner Nachfolger ist Thomas Weber. Er ist Sportseelsorger der Evangelischen Landeskirche in Westfalen.
Sportseelsorge ist ja gewachsen, gerade in der Zeit nach dem Krieg, als so die Strukturen in der Bundesrepublik wieder angefangen haben. Und unter Seelsorge verstehe ich die Begleitung von Menschen, sowohl was den Glauben anbetrifft, aber auch was das Leben anbetrifft.
Der 61-jährige Weber ist Gemeindepfarrer in Gevelsberg und begleitet gewissermaßen nebenher seit 2006 deutsche Spitzenathleten zu internationalen Sportgroßveranstaltungen. Bei Olympia, so will es das IOC, gibt es stets ein religiöses Zentrum mit entsprechenden Räumen für die 5 großen Weltreligionen: Christentum, Islam, Hinduismus, Buddhismus und Judentum. In München 1972 erfüllt ein ökumenisches Kirchenzentrum im Olympischen Dorf diese Aufgabe. Während der Spiele finden dort internationale Gottesdienste in 14 Sprachen statt. Seither gehören zur deutschen Olympiamannschaft auch immer katholische und evangelische Sportseelsorgende. Die Olympiapfarrerinnen und Pfarrer begleiten die deutschen Teams zu Olympischen Spielen, den Paralympics und zu den Universiaden, den Weltsportspielen der Studierenden. Sie werden wie die Olympioniken mit Sportkleidung ausgestattet und sind rein äußerlich nicht als Kirchenleute erkennbar. Als eine Art Visitenkarte stellen die beiden Kirchen zu den Olympischen Spielen und Paralympics eine kleine Broschüre zusammen. Mit geistlichen Texten, Gebeten und mit Gedanken zum Sport und zum Leben. Mittendrin heißt das Heft. Während die Sportseelsorger bei Universiaden zusammen mit den Athleten untergebracht werden, müssen sie bei Olympia außerhalb des Athletendorfes wohnen und sich auch selbst um eine Unterbringung kümmern. Meist werden sie in evangelischen oder katholischen Gemeinden vor Ort beherbergt.
Wenn sie den Ablauf des olympischen Betriebs in der Realität erleben, sind wir als Seelsorger eine der wenigen, die Zeit haben.
Der ehemalige katholische Sportseelsorger Hans-Gerd Schütt war bei 5 Olympischen Spielen und Paralympics dabei. Im Sommer wie im Winter, von Athen 2004 bis London 2012. Viel Zeit mitzubringen und offene Ohren zu haben für Gespräche über Gott und die Welt im wahrsten Sinne des Wortes ist eine Grundvoraussetzung für die Seelsorgenden. Sie sind für alle da, für Sportlerinnen und Sportler, deren Familien, Freunde und Bekannte, aber auch für Ärztinnen, Physiotherapeuten, Trainer, Trainerinnen und Funktionäre. Ganz wichtig ist, dass die Gespräche vertraulich und diskret behandelt werden und niemandem aufgrund seiner Offenheit Nachteile entstehen. Thomas Weber.
Das sagen mir auch viele, wie schön ist es, mit jemandem sprechen zu können, von dem man genau weiß, dass er das, was ich ihm jetzt erzähle, auch für sich behält. Wie oft müssen wir das erleben, wenn wir was von uns weitergeben, dass das in die Öffentlichkeit getragen wird? Und das ist eben auch so ein großes Plus, was wir als Seelsorger mitbringen.
Die Begegnungen finden überall statt. Unterwegs im Bus, auf der Tribüne, im Café, in der Kantine oder im Deutschen Haus. Es gibt Smalltalk auf dem Flur, genauso wie das tiefgründige Vier-Augen-Gespräch. Dabei geht es meist um Lebensfragen, Karriereplanung, Partnerschaft und Familienthemen.
Wo plötzlich Gesprächspartner zu mir sagen, meine Mutter ist letztes Jahr gestorben, das war für uns als Familie eine richtige Katastrophe. Oder aber die Mutter einer Athletin sagt, also mein Mann, dem geht es nicht gut, er ist schwer erkrankt. Und so ergeben sich Kontakte, weil eben die Menschen den Eindruck haben, Pfarrer, ja, der weiß schon, wie es im Leben zugeht und der weiß auch, wie es in den Fassaden unserer Lebensgeschichten aussieht.
Insbesondere für die Älteren im Olympiabetrieb, sportliche Leiter, Trainerinnen und Trainer etwa, so erlebt es der Siegerländer Thomas Weber immer wieder, spielen Beziehungsfragen eine große Rolle.
Ständig unterwegs zu sein, da gehen Partnerschaften in die Brüche, da gibt es Streit, da liegt man mit dem Ex-Partner, mit der Ex-Partnerin über das Sorgerecht der Kinder im Clinch. Das Thema Familie und Partnerschaft, Kinder, ist schon für die Gestandeneren ein ganz wichtiges Thema.
Neben den vielen Gesprächen bieten die Geistlichen natürlich auch Gottesdienste und kleine Andachten an. Die Angebote richten sich an alle. Ob gläubig oder nicht und egal welcher Glaubensrichtung. Thomas Weber erinnert sich an eine solche Andacht.
Wir nennen das Auszeiten im hektischen Trubel auch des Großevents. Und da ist tatsächlich schon passiert, dass da eine Athletin saß und dann habe ich gesagt, ich freue mich, dass du heute Abend hier bist. Wie kommt das denn? Da hat sie gesagt, ja, ich habe morgen meinen Wettkampf und ich bin ehrlich gesagt schon nervös. Und dann habe ich gedacht, dann höre ich gerne mal eine Viertelstunde was anderes und dann hoffe ich, dass ich gleich mit guten Gedanken ins Bett gehe und morgen eine gute Leistung abliefere. Und das freut mich natürlich schon. Also das sind so wirklich Begegnungen, wo man denkt, ja, als Exot begleite ich die Olympiamannschaft, aber es gibt auch viele, die das zu schätzen wissen.
Zu den Andachten und Gottesdiensten kommen zwischen 5 und 20 Menschen. Das Gebet für einen Sieg oder noch schnell die Beichte, bevor es losgeht, das sei Blödsinn, sagt der rheinländische Katholik Hans-Gerd Schütt. Es gehe tatsächlich vor allem um Lebensfragen.
Wenn Karrieren zerbrochen sind, Hoffnungen in die Brüche gegangen sind, dass man einfach da ist. Und natürlich auch, wenn was passiert, also zum Beispiel zu Hause ein Unglücksfall, dann ist man ähnlich wie die Feuerwehr. Hoffentlich brauchen wir sie nicht, aber wenn, ist es gut, dass sie da sind.
Sarah Pöwe schubt ein beherztes Rennen. Dritte Bahn von oben. Sarah Pöwe jetzt auf Rang 3. Bronze für Deutschland.
Olympische Sommerspiele 2004 in Athen. Die gebürtige Südafrikanerin erringt mit der 4x100 Meter Lagenstaffel einen ihrer größten internationalen Erfolge. Die Jüdin schwimmt seit 2002 für Deutschland. Sportseelsorge ist ihr bis heute unbekannt.
Leider kenne ich es gar nicht. Ich habe nie davon gehört. Also ich hatte einen Psychologen, der mich lange betreut hat. Und das hat mir natürlich sehr, sehr geholfen. Für mich Sport hat nichts mit Religion zu tun, sondern mehr in dem psychologischen Bereich, wie man sich vielleicht an dem Wettkampftag vorbereitet, wie man Niederlagen oder wie man Angst verarbeiten kann.
Religiöse Dinge sind für die heutige Nachwuchsschwimmtrainerin Privatsache. Niemand in ihrem Umkreis spreche darüber.
Beim Sport, wenn wir alle zusammen sind in der Mannschaft, ich habe noch nie das Thema Glauben mit denen besprochen. Ich meine, ich war lange in der Nationalmannschaft. In Südafrika war es ein bisschen mehr ein Thema, das auf alle Fälle. Aber in Deutschland, also als ich mit der Nationalmannschaft unterwegs war, war das nie ein Gesprächsthema.
Ein vergleichbares, institutionalisiertes Sportseelsorgemodell mit Olympiapfarrerinnen, wie es christliche Kirchen und Organisationen praktizieren, gibt es im jüdischen Sportverband Maccabi Deutschland nicht. Bei den muslimischen Verbänden wird in den letzten Jahren zwar die Notwendigkeit von Seelsorge mehr und mehr diskutiert und es gibt auch einzelne Beispiele sportlicher Lebenshilfe, aber eine feste Verankerung ist auch hier nicht vorhanden.
Und dann kommt der Wurf und dann ist es Bronze. Großartige Leistung und ein Happy End. Herzlichen Glückwunsch an Laura Vargas-Koch zu dieser Bronzemedaille.
Die Judoka Laura Vargas-Koch gewinnt bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio im Mittelgewicht bis 70 Kilogramm Bronze.
Also ich denke schon, dass es super wichtig ist, schon alleine, wenn man überlegt, wie viele Sportler ich persönlich kenne oder die Geschichten von denen kenne, die sich selber das Leben genommen haben.
Schon ganz früh in ihrer sportlichen Karriere hatte Laura Vargas-Koch den Freitod von bekannten Judoka erleben müssen. Bis heute erfährt sie immer wieder von solchen Schicksalen.
Also ich glaube, durch den Sport kommt man oft in extremen Situationen und da kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass es eben wichtig und gut ist, Ansprechpartner außerhalb des Systems zu haben, denen es nicht wichtig ist, wie erfolgreich man ist. Und da ich ja jetzt nicht christlich bin, ist es für mich halt die Frage, also für mich persönlich müsste das nicht an die Kirche angegliedert sein.
Die promovierte Mathematikerin beendet nach einem zweiten Kreuzbandriss 2019 ihre erfolgreiche Spitzensportkarriere, was ihr überhaupt nicht leicht fällt. Aber mit Unterstützung einer Psychologin und eines tollen privaten Umfeldes meistert die 31-Jährige die schwierige Situation. Es müsse jedoch nicht immer eine psychologische Betreuung sein, zumal die Sportpsychologen als Teil des Hochleistungssportsystems oftmals vor allem die Leistungsoptimierung im Blick haben müssen. Wichtig beim Hilfsangebot sei,
dass es niederschwellig ist, dass es irgendwie jemand ist, mit dem man vielleicht schon im anderen Zusammenhang Berührungspunkte hatte oder so, dass man einfach mal hingehen kann oder einfach mal schreiben oder anrufen kann und das nicht so eine große Überwindung ist, Hilfe zu suchen zu jemandem komplett Fremden. Also das ist so die Erfahrung, die ich persönlich immer gemacht habe.
Der evangelische Olympiapfarrer Thomas Weber ergänzt:
Das sind junge Leute dann in einem System unterwegs, sie opfern die schönsten Jahre ihres Lebens und wenn sie nicht Erster werden, dann gelten sie als Verlierer. Das macht doch auch was mit der Psyche von jungen Leuten.
Elisabeth Keilmann ist seit 2018 katholische Sportseelsorgerin. Die erste Frau bei den Katholiken. Der Priestermangel machte es möglich, denn die Bischöfe weigerten sich, Pfarrer für diese Aufgabe abzustellen. Die Pastoralreferentin muss aber weiter auf ihre erste Reise zu Olympia warten. Bei den verschobenen Spielen in Tokio ist für die Sportseelsorgenden Homeoffice angesagt. Erstmals werden sie nicht das deutsche Team begleiten. Die Olympiapfarrerinnen und Pfarrer müssen Konzepte entwickeln zur digitalen Betreuung.
Wir planen auch ein Videochat so in 1:1-Begleitung, dann auch Angebote von Gottesdienstformaten am Morgen oder am Abend. Wir sind immer ansprechbar, das ist wichtig. Jetzt nur nicht präsent, sondern halt digital. Aber ich denke, dass das eine Möglichkeit ist, um risikofrei für die Sportler dann halt auch dort zur Verfügung zu stehen.
Sportseelsorge, in diesem Jahr nur digital. Was die Sportseelsorger der beiden großen Kirchen für die Athletinnen und Athletinnen tun und wie sie in diesem Jahr versuchen, von Deutschland aus den SportlerInnen bei den Olympischen Spielen in Tokio nahe zu sein, das beschrieb uns Eduard Hoffmann. Und das war die Sendung Himmel und Erde in HR Info. Alle Beiträge und Gespräche können Sie nachhören. Sie finden den Himmel und Erde Podcast bei uns im Netz bei hrinforadio.de. Empfehlen möchte ich Ihnen unseren Newsletter. Alle 2 Wochen bringt er Ihnen Hinweise auf spannende Sendungen zu Religion und Kirche im Radio und Fernsehen. Einfach abonnieren bei uns im Netz unter der Adresse www.hr.de/religion. Mein Name ist Lothar Bauer-Ochse. Tschüss, genießen Sie den Sonntag.